betrifft Geschichte.
Diese Woche, Februar 1945, die Konferenz der Großen Drei in Jalta. Heute, Landung auf der Krim. Erzählt von dem Historiker Rolf Steininger.
In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1945 starteten 25 viermotorige Flugzeuge in Abständen von 10 Minuten von Malta in Richtung Osten. Ihr Ziel, Saki, der Flugplatz von Jalta auf der Halbinsel Krim. An Bord US-Präsident F.D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill mit ihren Stäben, insgesamt 700 Personen. Auf der Krim hatte es heftig geschneit. Man hielt die Landung für ein Wagnis. Doch als die erste Maschine nach 7-stündigem Flug Saki erreichte, war die Landebahn sauber reingefegt. Roosevelts Maschine landete um 12.10 Uhr, erwartete, bis 20 Minuten später Churchills Flugzeug eintraf. Erst dann wurde der Präsident in seinem Rollstuhl mit Hilfe eines Lifts zu Boden gelassen. Auf der Landebahn begrüßte ihn Stalins Außenminister Molotow. Ein Eliteregiment hatte eine Ehrenwache gestellt, eine Militärkapelle spielte die Nationalhymnen. Als Roosevelt seine Verwunderung darüber äußerte, warum Stalin nicht zu seinem Empfang gekommen sei, wurde ihm erwidert, Stalin sei noch gar nicht in Jalta eingetroffen. Bis zum Konferenzort waren noch einmal 6 Stunden Autofahrt erforderlich. Mehr als 14 Monate waren seit dem Treffen der sogenannten Großen Drei Ende November, Anfang Dezember 1943 in Teheran vergangen. Jetzt ging es um die Zukunft Deutschlands und Polens, um den Krieg gegen Japan und die Gründung einer neuen Weltorganisation der Vereinten Nationen. Stalin hatte auf Jalta als Konferenzort bestanden und so musste der schwerkranke Roosevelt eine Anreise per Schiff und Flugzeug von mehr als 11.000 Kilometern auf sich nehmen. Winston Churchill mokierte sich sarkastisch über die zu erwartenden Unannehmlichkeiten, wie ein Vertrauter Roosevelts aus London berichtete. Churchill meint, dass wir keinen schlimmeren Ort auf der Welt hätten finden können als Jalta. Er glaubt aber, überleben zu können, wenn er einen angemessenen Vorrat an Whisky mitnimmt. Er behauptet, Whisky sei gut gegen Typhus und tödlich für die Läuse, die es in der Gegend gibt. Alexander Cadogan, damals der höchste Beamte im britischen Foreign Office, hatte wenig Hoffnung auf konkrete Ergebnisse. Er schrieb in sein Tagebuch: Es wird nichts Greifbares dabei herauskommen. Sie werden dinieren und Wein trinken, was ja völlig in Ordnung ist. Aber niemand weiß nachher, am wenigsten sie selbst, was beschlossen worden ist, wenn überhaupt etwas beschlossen worden ist. Das klang nicht sehr optimistisch. In Jalta gab es dann auch wieder, wie schon zuvor in Teheran, viele Friedenstrinksprüche mit Wodka, Krimsekt und Kaviar. Stalin hatte 3 Waggons Kaviar an den Konferenzort karren lassen und maximale Gastfreundschaft angeordnet. Im ehemaligen Zarenpalast Livadia, in dem die amerikanische Delegation untergebracht war, war wegen Roosevelts Rollstuhl sogar der Fußboden mit Marmor ausgelegt worden. Churchills Leibarzt notierte: Man hat an alles gedacht, nur nicht an den Kammerjäger. Es wimmelte nämlich überall von Wanzen und Läusen. Von Stalin war Cadogan dennoch außerordentlich beeindruckt, wie er später notierte. Ich muss gestehen, von den 3 Männern macht Onkel Joe, so nannte man Stalin intern, bei weitem den stärksten Eindruck. Er ist sehr ruhig und zurückhaltend. Am ersten Tag saß er rund 1,5 Stunden da, ohne ein Wort zu sagen. Er war nicht aufgefordert worden. Der Präsident überschlug sich fast und der Premierminister redete ununterbrochen. Aber Joe saß nur da, hörte sich alles an und schien eher amüsiert. Als er sich dann äußerte, sagte er nicht ein einziges überflüssiges Wort und blieb immer genau bei der Sache.
Sie hörten den ersten Teil einer Reihe über die Konferenz von Jalta mit Rolf Steininger, Publizist und emeritierter Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Literaturhinweis: Von Rolf Steininger ist erschienen Die USA und Europa nach 1945 im Lau Verlag.